Bundesrasenschau. Servus, moin, moin, Gude. Herzlich willkommen zu Bundesrasenschau. Ihr habt es schon gehört, es ist einiges neu, inklusive des Intros und auch sonst noch ein paar Dinge. Dazu später mehr. Wo wir Konstanz haben, ist am Mikrofon. Deswegen bei mir, the one and only, LS. Herzlich willkommen zur Bundesrasenschau.
Ja, yes, da muss man sich erstmal doch noch dran gewöhnen.
Ist ein bisschen neu, oder?
Ja.
Ist aber auch poppig, das Intro.
Ja, das Intro ist super, aber der Name so, herzlich willkommen bei der Bundesrasenschau.
Ja, was ist aus Doppelacht geworden, ist die Frage.
Ja, erzähl's mir.
Finito, Folge 60 war die letzte Folge Doppelacht. Wir haben uns dazu entschieden, den Namen zu ändern und generell unser Produkt, unser Podcast, unsere kleine Content Area ein bisschen neu aufzustellen.
Ja, und womit hat das zu tun? Warum machen wir das?
Weil wir sagen, dass der Name vielleicht doch etwas verfänglich sein könnte. Wir hatten zwar Glück, dass wir in dem Jahr, wo wir Doppelacht gemacht haben, nicht damit konfrontiert worden sind, direkt. Aber wir haben gesagt, okay, wir sind so klar gegen rechtes Gedankengut, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, dass wir gerade aufgrund der aktuellen Entwicklung sagen, okay, nein, wir wollen nicht mehr die Chance einer Assoziation bieten und sagen deswegen, okay, neuer Name, neuer Look, Aufbruch in ein neues Abenteuer in Jahr 2.
Aufbruch in neue Welten.
Quasi. Nicht ja. Nach Pandora, aber da fahren andere hin.
Ja. Vielleicht mal Hummels nächstes im Sommer.
Könnte gut sein, wenn er seine Karriere beendet.
Aber und nicht bei der EM ist.
Und nicht bei der EM ist. Stimmt, aber so ist es jetzt die Bundesrasenschau und wir sagen herzlich willkommen.
Ja. Und da sind wir, also es ist ja ein Übergang des Todes, weil mein erster Programmpunkt ist ja Doppelsechs.
Das ist ja der Ursprung dieses Podcasts.
Ja, genau. Der Startschuss unserer Podcast-Karriere war das Announcement von Doppelsechs, dass sie aufhalten. Und zu unserem Jubiläum
sind sie wieder da.
Ja, vielleicht, man munkelt, dass sie es extra zu unserem Jubiläum gemacht haben.
Sagst du, ist alles abgesprochen?
Ja, ja, hundertprozentig, ja. Die haben das mitverfolgt und die haben es gerochen, weißt du?
Das ist eine Kausalkette. Stefan Raab, Anzeigenhauptmeister, Doppelsechs-Folge nach einem Jahr nach dem Last Dance, wir ändern unseren Namen.
Ja, absolut. Aber hast du die Folge schon reingehauen? Also reingehört?
Ja, ich habe sie schon gehört und sie ist grandios, muss ich sagen. Ich muss Werbung machen hier.
Ja,
für die Kollegen.
Ich habe es noch nicht geschafft. Ich möchte auch nicht, dass wir inhaltlich darüber sprechen.
Kannst du auch nicht, weil es so einzigartig wild ist.
Ja,
es ist sehr doppelsächsig.
Ja, das ist sehr, sehr gut. Du darfst nicht spoilern, das geht nicht.
Nee, versprochen. Mach
das
ich nicht.
Gut, das ist gut. Mein nächster Programmpunkt aus unserem kleinen Newsroom.
Oh, wir haben jetzt auch Kategorien, ne?
Ja, also so ein bisschen.
Ja, das ist mega gut.
Wir hatten ja letzte Woche 2 Testspiele. Gegen Frankreich und gegen Holland.
Ja, über Frankreich haben wir schon gesprochen. Wir haben beide gesehen. Also
du hast beide gesehen, ich habe beide Holland gesehen.
Ja,
also stimmt. Wir haben beide zusammen Holland gesehen.
Ja, und war gut.
Also, war okay, ne? Also, was heißt okay? Also, wenn man das vergleicht mit dem Frankreich-Spiel, war es okay. Wenn man das vergleicht mit der Länderspiel oder mit Länderspielen im letzten Jahr, war es super.
Wahrscheinlich, wenn man es vergleicht mit den letzten 4, 5, 6, 7 Jahren, kannst du ja fast aussuchen, dann war das schon ein Quantensprung. Und immerhin haben wir 2 Große des Weltfußballs geschlagen und sind jetzt mit Mar auf dem Weg zum Titel? Das ist die Frage.
Sind wir Europameister? Jetzt schon?
Quasi. Also wenn es nach Lothar Matthäus geht, sowieso. Aber wenn es nach Lothar Matthäus geht, sind wir ganz, ganz viel mehr.
Was hat Lothar gesagt?
Ja, diese Mannschaft muss Europameister werden. Zu viel, zu früh.
Ach, Lothar.
Zu viel, zu früh, der Lothar.
Ich halte ja noch Bundes in der Freundes-Bundesliga-Fußball-Bubble, ist er ja eher, wird er eher meistens immer gesteinigt oder gemeißelt. Aber ich.
Kritisch gesehen.
Sagen wir so, wenn man es milde formulieren, kritisch hinterfragt.
Ironisch abgekultet aber auch.
Auch, ja. Aber lange keine geilen Schuhe mehr getragen.
Nee, das ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Ich bin auch schwer enttäuscht immer.
Ja, vielleicht müssen wir da nochmal mit dem CEO von Puma sprechen. Sie müssen da mal mehr liefern.
Er ist nicht mehr in seiner Puma-Pistolen-Ära.
Nee. Dieses Moment ist nicht da. Aber war ja jetzt auch die schlechte Jahreszeit. Jetzt kommt der Sommerwetter und so.
Glaubst du, dass er jetzt ein paar frische Sommerfarben auspackt?
Ja, wäre cool.
So zum Frühling?
Ja. Aber zurück zum Thema. Also ich finde ihn, ich glaube, der hat schon ein bisschen Ahnung vom Fußball. Und der kommt mir manchmal ein bisschen zu schlecht weg. Aber da ist er übers Ziel hinausgeschossen.
Das macht er aber, glaube ich, auch mit Absicht. Ich bin mir ja auch, also ich verfolge ja die Theorie.
Hat er so viel Didi Hamann verfolgt?
Ja, da wollte ich gerade hin. Ich verfolge ja die Theorie, dass diese Sky-Experten darauf angesetzt werden, zu polarisieren, damit du in der Woche Content hast und Stimmung machen kannst.
Das ist variable Zielerreichung.
Ja, und Didi Hamann ist der King.
Je mehr dumme Sprüche sie bringen, desto gibt es nochmal einen extra Bonus.
Wahrscheinlich.
Ja.
Deswegen hat Didi Hamann auch so ein gutes Leben und muss nichts anderes machen, außer Sky-Experte.
Ist eigentlich auch geil, oder?
Das ist perfekt.
Ey, kannst du mal Fußball gucken? Das ist ein Sky-Premium-Abo. Kannst ein bisschen rumlabern. Kriegst, glaube ich, auch verhältnismäßig gut Geld. Musst ja keine Angst haben um einen Job. Muss dich nicht mit 24 sozialen Individuen auseinandersetzen, die du zu einem Team formen sollst.
Nee, viel, viel, viel besser. Also ist ja bekannt, es gibt ja Quellen, die sagen, dass Lothar 25.000 pro Einsatz bekommt. Wenn der 34 Topspiele im Jahr macht, dann kannst du das ja mal hochrechnen. Das ist ein guter Schnitt und das ist nur Sky.
Ganz okay ist er leer.
Ja, und Didi soll so zwischen 10 und 15 liegen für seine 30 Sekunden Halbzeitanalyse. Da geht schlechter, sage ich dir ehrlich.
Geht schlechter, ja. Der nächste Punkt. Also das war ja das Big Announcement der letzte Woche.
Das hat die Euphorie und den Hype auf die Nationalmannschaft wieder komplett in den Hintergrund gedrängt, weil es ist etwas passiert, wo ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet habe, aber was sehr logischer und cleverer Schritt ist, Xabi Alonso bleibt nächste Saison auf jeden Fall Trainer von Bayer Leverkusen.
Ja, finde ich, ja. Ja, ist schon gut. Ist halt blöd für Dortmund, ne?
Ist blöd für Dortmund. Warum? Weil damit Leverkusen nächstes Jahr auf jeden Fall mindestens zweite Kraft, wenn nicht sogar wieder eine realistische Chance hat, Meister zu werden.
Ja, also das, also für Dortmund ist, da muss auch viel passieren, aber maximal Platz 3 drin.
Könnte sein, ja. Ne? Aber wenn wir das.
Sonst war maximal Platz 2 drin.
Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen.
Ja.
Weil das natürlich, ich sag mal, es ist ja jemand, der bleibt, aber jemand, der damit den europäischen Fußball viel mehr durcheinander wirbelt, als wenn er irgendwo hingewechselt wäre. Weil sowohl Liverpool als auch Bayern müssen ja jetzt ganz andere Optionen prüfen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dazu führt, dass Spieler, die ich schon aus Leverkusen weggeschrieben hatte, wie zum Beispiel den Jeremy Frimpong, auch nochmal sagt, das Jahr mit Xabi, das nehme ich aber noch mit, weil hier ist ja alles super.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Dann gibt es dann die obligatorische Einjahresverlängerung. So, damit du dann
das Gehalt der Leistung angleichst?
Ja, genau. Aber auch fünf, also ja, einmal Wertschätzung gegenüber den Spielern, bla bla bla, aber auch nochmal sichern wegen der Vertragsaufwahl, wegen dem Verkaufspreis. Ne?
Jeremy Frimpong hat eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen. Aber wir schweifen gerade zu sehr ab.
Ja, aber ich find's gut, auch gut für die Liga. Also gut für den deutschen Fußball allgemein, weil du kannst davon ausgehen, dass die nächstes Jahr in der Champions League, die werden was reißen. Also Gruppenphase werden sie überstehen.
Ja, könnte ich mir auch verstehen. Mindestens, ja. So, er ist mit Losglück Viertelfinale drin.
Ja, genau.
Wenn du die Gruppe gewinnst. Und wie du sagst, ist natürlich ein sehr gutes Zeichen für die Liga, ne? Weil Xabi Alonso hat eine immense Strahlkraft. Wahrscheinlich gerade, ich würde sagen, der Harry Kane einfach nicht so der flashy Superstar ist, der polarisiert. Würde ich Xabi Alonso fast mit die höchste Strahlkraft der gesamten Liga attestieren.
Ja, er hat
als
so eine
Persönlichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Er sieht halt auch besser aus als Harry Kane.
Xabi Alonso, mein Gott, sieht der Mann gut aus. Das muss man ja mal ehrlich sagen.
Ja,
das kommt dazu. Leverkusen damit nächstes Jahr, wie du aus Dortmund-Sicht sagst, wieder einer der beiden Top-Favoriten auf den Titel. Bayern muss ich neu sortieren. Aber wenn wir mal auf die Person Xabi Alonso gehen, natürlich ein immens cleverer Schritt und zeigt auch wieder, dass Xabi Alonso nicht einfach in Anführungsstrichen steil die Karriereleiter nach oben fallen möchte, sondern dass der seine Trainerkarriere auch komplett strukturiert und besonnen angeht.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn sie nächste, also dass er 3- oder 4-Jahresvertrag?
Bis 2026 hat er noch. Er hat für 3 unterschrieben, 23.
Ich kann mir auch vorstellen, dass er die volle Vertragszeit erfüllt.
Wäre bei Xabi Alonso nicht abwegig, weil ich mir gedacht hätte, wenn er wechselt, dann jetzt?
Weil er hat einen klaren Plan und der Plan sieht dann wahrscheinlich vor, 3 Jahre da Trainer zu sein. Vielleicht eventuell länger, aber dann den nächsten Schritt zu gehen. Weil der hat das ja auch, ist ja auch ganz berechnend, weil ist er ja zu Real Sociedad San Sebastian gegangen und nicht zu Real Madrid, Bayern oder Liverpool.
Einmal das, komplett. Also er hat ja auch viel größere Angebote nach seiner Karriere ausgeschlagen. Es gibt ja die Geschichte, die Uli Hoeneß selbst erzählt hat, dass er direkt hätte nach der Karriere Sportdirektor bei Bayern hätte werden können. Und gesagt, nee, er will Trainer werden. Er geht halt erstmal in die zweite Mannschaft von Real Sociedad. Leverkusen ist jetzt der nächste Schritt. Und es ist ja auch clever, weil gerade heutzutage viele Trainer und Spieler werden immer nach einer guten Saison, nach einer halben guten Saison hochgejubelt und so weiter und so fort. Und jetzt sagt man ja heutzutage, ja, Xabi muss den nächsten Schritt machen und die Chance kriegt er nicht wieder. Ja, aber wenn man das mal umdreht und sagt, okay, wenn er die nächste Saison mit Leverkusen nicht bestätigen kann, jetzt mal hypothetisch, was ich nicht glaube, aber dann ist er vielleicht doch nicht der geile Trainer, wie er gerade jetzt im Moment des maximalen Erfolgs geschrieben wird. Und ich bin mir sicher, dass er schlau genug ist, deswegen auch die Entscheidung getroffen hat, sich selbst beweisen zu wollen, dass er dieser sehr gute Trainer ist und dass das zu seiner Entwicklung gehört, den nächsten Schritt gehen zu können und dann da auch erfolgreich zu sein, dass er mit Leverkusen diesen Erfolg bestätigt. Und dafür muss er nächstes Jahr nicht mal Meister werden.
Nee, absolut nicht. Das absolut nicht. Der muss nur auch Platz 4, vollkommen okay.
Ich würde sagen, Top 3, gutes Abschneiden in der K.O.-Phase in der Champions League.
Ja.
Dann ist das schon eine sehr, sehr gute Saison.
Ja, absolut. Und ich glaube, was heißt, er drauf pocht oder sowas, wenn sie diese Saison nicht mehr verlieren sollten, auch wenn sie nur ein Spiel verlieren sollten, er wartet, glaube ich, darauf, auf Widerstände. Und wie er dann mit den Widerständen umgeht.
Mhm.
So, weil das machst du lieber bei Bayer Leverkusen, als bei München oder bei Real Madrid oder bei Liverpool.
Hundertprozentig, ja. Weil englische Presse ist gnadenlos. Alles, was Medien angeht, um Bayern München ist gnadenlos. Und auf Real Madrid als Verein ist sowieso das größte Brennglas im Weltfußball.
Ja.
Deswegen ist das auch noch ein sehr, sehr guter Punkt. Definitiv. Das führt uns ja aber zwangsläufig zu unserem nächsten Thema.
Wer wird Trainer bei Bayern?
Genau, Bayern braucht jetzt ja einen Trainer. Weil ich bin mir sicher, dass Xabi Alonso der Wunschkandidat war, der absolute Wunschkandidat.
Na klar.
Dass man auch sich wahrscheinlich mit ihm unterhalten hat, weil man da eine sehr respektvolle Ebene hat. Immerhin hat er da auch 3 Jahre gespielt.
Und Max Eberl wollte ihn auch als Trainer bei Gladbach haben?
Genau, also dass er auf jeden Fall also die Pole Position hatte. Und hätte er sich dazu entschieden, Leverkusen zu verlassen, wäre er ziemlich sicher zu Bayern gegangen. Da gibt es ja mehrere Medienberichte zu. Jetzt ist aber die Frage, das passiert ja alles nichts. Und jetzt braucht Bayern mindestens einen Plan B. Und ich habe da ja einen Favoriten. Und jemanden, den ich gerne sehen würde, weil er es verdient hat.
Der Julian, ne?
Ja.
Boah, ich habe da mit meinem Schwager am Samstag drüber gesprochen. Und wir kamen beide zum Entschluss, so wie wir die eine PK gehalten haben vor dem Frankreich-Spiel, wo er auch, glaube ich, darauf angesprochen wurde oder gefragt wurde.
Mehr oder weniger, ja. Und sehr ausweichend war.
Und naja, also finde ich in seiner Aussage sehr deutlich war, wie man doch mit Trainern umzugehen hat. Hat sich das für mich angehört, dass er eigentlich gesagt hat, nee, zu Bayern, der führt keinen Weg zurück. Niemals.
Ja, kann man so interpretieren. Ich bin da aber noch so ein bisschen geneigt, Julian Nagelsmann ist ja bekannt, der ist ja großer Bayern-Fan. So, seit Kindertagen. Er ist von einem Jahr zu Unrecht entlassen worden. Witzigerweise war das erste Thema, was wir in diesem Podcast jemals hatten.
Ja.
Unsere Debütfolge drehte sich um die Nagelsmann-Entlassung. Und der ist noch nicht fertig mit Bayern München. Der ist erst 36. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn Uli Hoeneß ihm sagt, ey Julian, das war ein Fehler, Olli und Brazzo, vergiss das mal, die haben da Quatsch gemacht, die hatten eine ganz fixe Idee. Kannst du es dir nicht nochmal vorstellen? Du kriegst mehr Zeit, mehr Ruhe und kannst das dann die nächsten 2, 3 Jahre mal versuchen, weil du warst ja auf dem richtigen Weg und die anderen beiden, die den Quatsch gemacht haben, sind ja auch weg. Und jetzt mit Max Eberl kannst du dir das vorstellen, ich sehe da eine Chance, dass man eine Lösung finden kann.
Der Vorteil für Bayern ist ja, was Nagelsmann gesagt hat, dass sie mit der Familie passen. muss.
Ja. So. Lebt in München.
Und da gibt es halt nur zwei Optionen für ihn, die passen. Es wäre Bayern München oder DFB.
Ja, ja. Gut. FC Augsburg wird so ausschließen. Ist auch noch in der Nähe.
Haching und 1860 auch.
Ja. So weit ist Julian Nagelsmann noch nicht. Nee. Könnte aber dazu führen, dass Sandro Wagner vielleicht Co-Trainer bei Bayern München wird, wenn wir bei Unterhaching sind.
Boah. Geil.
Das wäre brutal. Also Sandro Wagner im neuen Bayern-Trainingsanzug als Co-Trainer, das hätte Präsenz, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich bin ganz ehrlich pro Nagelsmann, wenn du mich jetzt fragst, weil mit den anderen kann ich nicht so anfangen mit den Kandidaten, die da noch gehandelt werden.
Ja, ich habe ein ganz wildes Gerücht gehört, das ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Zidane und Franck Ribéry.
Ja, das habe ich auch gelesen. Zusammen. Ja, da sage ich so, boah, nee, mach mal nicht.
Oder was du mir geschickt hast, Ralf Rangnick.
Ja, Alter. Boah, das ploppte die Woche auch so hoch, wie mir dachte, oh, bitte nicht, das muss wirklich nicht sein. Und so Max Eberl und Ralf Rangnick, das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Und Rangnick bei Bayern, das hat auch zu viel Konfliktpotenzial.
Ja, da holst du nur Probleme ins Haus.
Ja, und du weißt ja, wie das ist, wenn du einen Trainer mit Konfliktpotenzial hast, jetzt bei Thomas Tuchel.
Ja, eben, also nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es
mache es, Jule.
Ja, es ist spannend. Es gibt ja, du hast noch, also der Serbi ist ja noch Kandidat.
Ja, aber der passt nicht zu Bayern.
Und Conte, ne?
Ja, also Conte wird ziemlich sicher nicht.
Boah, aber Conte will ich auch nicht, bloß nicht. Das ist einfach, das wird ein Fußball.
Ja, boah, nee, das will ich nicht.
Da kannst du auch Augsburg gucken.
Ja.
Und das ist schöner aktuell.
Das ist tatsächlich relativ schön aktuell, ja. Aber ja, also ich bin für Julian Nagelsmann, De Zerbi passt, glaube ich, nicht. Das wäre auch ein zu großer Schritt für ihn. Der sollte vielleicht in England bleiben, wenn er einen großen Schritt macht, sage ich eher Liverpool. Aber der wurde ja auch vor ein paar Wochen schon mal fix zu Barca geschrieben.
Ja.
Da habe ich sogar angenommen, dass es auch schon fix ist, weil das seriöse Quellen waren. Hat sich dann aber nicht bestätigt und dann ist nicht mehr so viel gekommen.
Ja, schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Wir freuen uns. nächster Punkt.
Freuen wir uns auf Sven. Das ist jetzt ja dein Thema.
Ja, jein, weiß ich nicht. Also, meine Frage von mir an dich wäre, kommt der heimliche Vater des Erfolgs vom BVB der letzten Jahre zurück?
Ja, ist meine Antwort. Er kommt aber in zu großer Rolle zurück.
Ja, es kann sein. Und was passiert mit dem Rest, der schon da ist?
Da wird er einmal neu gewürfelt. Wenn Aki geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass die...
Ja, aber Aki geht ja erst nächstes Jahr im Sommer.
Ja, aber er will ja seine Nachfolge schon vorher geregelt haben. Deswegen ja. Mein Call. Kehl wird Sportvorstand. Mislin Tant wird Sportdirektor. Matthias Sammer will ja nichts machen. Mal gucken, der wird ja schon die externe Berater des Vorstands bleiben. Und dann muss man mal sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Richtung wird, weil ich glaube, Sven Mislintat hat sich mit dem Stuttgart-Engagement ein bisschen übernommen und ist dann ja bei Ajax grandios gescheitert über so interne Reihen mit Berateragentur und so weiter und so fort. Deswegen hoffe ich, dass er so ein bisschen humble ist und sagt, okay, Sportdirektor reicht erstmal, weil den musst du, so gut er als Talentspäher ist, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist so Typ, der braucht einen über sich. Weil wenn der die volle Kontrolle hat, dreht er frei und macht Quatsch.
Ja, das.
Der braucht Leitplanken.
Ja, aber kann Kehl ihm die Leitplanken geben?
Das ist eben eine gute Frage. Sebastian Kehl wird ja viel kritisiert, so gerade im letzten Jahr, in 2023. Auch gerade zur Rückrunde. Jetzt scheint es ja aber aufzugehen, weil Dortmund hat, glaube ich, noch kein oder erst ein Rückrundenspiel verloren. Spielt auf jeden Fall eine sehr gute Rückrunde. Die Co-Trainer mit Bender und Nuri Sahin scheinen zu fruchten. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Vertrauen, was der BVB, weil der stand ja nie zur Disposition, in Sebastian Kehl setzt, sich in the long run auszahlen könnte. Weil der ist noch in einer verschiedenen Jugend, der ist jetzt seit 5 Jahren Funktionär. Wann hat er aufgehört? 2018, 2019? Der war ja erst Direktor Lizenzspieler und jetzt Sportdirektor. Da ist noch ein Entwicklungsschritt.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, also ich halte Kehl auch für einen, also ähnlich wie Max Eberl, bloß mit guten Charakterzügen.
Ja.
Ruhiger, benommener, besonnener Mensch, der keine Entscheidung übers Knie bricht. wahrscheinlich er noch dreimal die Entscheidung überdenkt und dann aber den ja, zu 80-90% den richtigen Entschluss trifft.
Ja, weil in der Position kannst du nicht 100% haben.
Wenn er dann das letzte Wort hat.
Ja, das glaube ich auch, weil dieser Track Record 100% als Sportentscheider geht nicht. Also, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er perspektivisch und strategisch denken kann.
Ja, genau.
Und nicht nur auf eine Saison oder
perspektivischer und strategischer als Edin Terzic. Stichwort Edson Álvarez.
Zum Beispiel. Beispiel, ja. Aber Edin Terzic ist ja Teil des neuen Triumphats beim BVB und
kommen
ist ja auch erfolgreich.
Kommen wir später zu.
Sehr gut.
So, jetzt kommt was ganz Spannendes.
Ja, ich lese mal unser Newsroom Bullet Point vor. Final Four League mit dem weißen Brasilianer. Also, der weiße Brasilianer ist natürlich Bernd Schneider. Schnicks? Alles andere geht gar nicht?
Nein. Es hat er alles in Bielefeld gelernt.
Hat er alles in Bielefeld gelernt? Weiß nicht, Vogelsammer.
Ansgar Brinkmann.
Ach du Scheiße, ja, der ist auch ein weißer Brasilianer, stimmt.
Ja, es war, also ich sag das, es war Samstag 10.05 Uhr. Ich scrolle durch Instagram. Geh da durch ein paar Stories, bekomme ein Sponsored Content.
Uiuiuiui.
Die Final Four League mit Ansgar Brinkmann. Da kannst du dich als Spieler bewerben für gewisse Städte und sowas. Und dann gibt es irgendwie eine Quali Nord, dann Semifinale Nord-Ost, dann geht's ins Finale und dann kannst du da irgendwie 20.000 Euro oder sowas gewinnen.
Also so wie ein Baller League in klein oder was?
Ja, in Konkurrenz zur Baller League und Icon League.
Mit Ansgar Brinkmann. Ist der das Zugpferd, der in Konkurrenz mit Elias Nährlich und Mats Hummels treten möchte?
Anscheinend.
Ist mutig von dem, der das als Investor unterstützt? Sag ich dir, wie es ist?
Ja, ich habe es noch nicht genau nachrecherchiert und nachgeschaut, aber ich fand's witzig, dass man dann Ansgar Brinkmann nimmt.
Ist auf jeden Fall unterhaltsam. Wahrscheinlich, weil man keinen anderen gefunden hat.
Ja.
Oh, weil Ansgar Brinkmann ist der irgendwo in der Kneipe bei Sport 1 sitzt und dir erzählt, wie das Champions League-Spiel läuft, weil du kein Pay-TV hast.
Genau.
Boah, schwierig, dann habe ich doch lieber Pay-TV, auch wenn es zu viel Geld kostet.
Ja. Ja, wir haben ja nochmal ein großes Bedürfnis, das mitzuteilen.
Ich bin gerade enttäuscht, dass der weiße Brasilianer nicht in dem Fall, für mich ist er natürlich im Herzen immer Schnicks. Weißt du, was er ist? Immer Schnicks, ist immer Bernd Schneider. Immer.
Ja. Aber der hat es nicht gemacht.
Nee, der hat sich auch komplett zurückgezogen. Der war clever nach der Karriere. Ja. Hoffentlich hat er es nicht irgendwo in welche Ostimmobilien sein Geld gesteckt. Nee, und hat es noch.
Ja.
Das hoffe ich für Schnicks. Alles Gute.
Ja, von mir auch. kommen wir zur zweiten Bundesliga.
Gott sei Dank, das bleibt drin, oder?
Auch ja, auf jeden Fall. Solange der HSV noch in der zweiten Liga spielt, bleibt es drin. Also noch für ein paar Jahre. Ja. Wahrscheinlich, weil der HSV hat unentschieden gespielt in Fürth. Es war auch so 10-Jahres-Jubiläum. Vor 10 Jahren war das Relegation. Erste Mal Relegation. Lazoga macht noch das entscheidende Tor. Ich habe zwar nicht gesehen. Kiel und Lübeck, wollte ich sagen.
Pauli
haben gewonnen. Düsseldorf auch. Spektakulär. HSV Vierter. Und das, was ist das, also es tritt langsam ein, worüber wir vorletzte Woche gesprochen haben.
Vorletzte meine ich, ja.
HSV aufpassen mussten, dass sie noch in die Relegation kommen.
Ziemlich sicher, weil aktuell ist er ja weg. Also sie haben den Platz nicht in der eigenen Hand.
Nee.
Düsseldorf hat einen Punkt mehr.
Ja, ist ein bisschen schade.
Ist ein bisschen schade. Ist es aber nicht so, ich habe es jetzt extra nicht nachrecherchiert, es war das 5. Spiel von Jeff Baumgart, das weiß ich. 2-mal gewonnen, 2-mal verloren, 1-mal unentschieden. Aber war man nicht mit Tim Walter Zweiter, als man ihn entlassen hat? Oder war man auf Relegationsplatz?
Nee,
man war Dritter, ne?
Ja, Dritter. Aber punktgleich mit Zweiten oder sowas. Oder so, nee, 4 Punkte, weiß ich nicht. Also, aber besser als jetzt.
Wollte gerade sagen, es sah auf jeden Fall besser aus. Und man hat Tim Walter nicht zugetraut, dass er diesen Weg zu Ende gehen kann. Wenn es jetzt so weiterläuft, die letzten 7 Spiele, dann steht der HSV am Ende da, wo sie vor Tim Walter waren, nämlich Vierter. Und mit Tim Walter sind 2-mal in Relegation gekommen.
Ja,
Trainerwechsel-Effekt verpufft.
Ja, hätte ich aber nicht gedacht.
Ich auch nicht. Ich bin wirklich, wirklich überrascht, weil ich habe ja vor 5-6 Wochen gesessen, als Baumgart announced wurde und habe gesagt, jetzt marschieren sie durch. Nicht.
Da haben wir sie in die erste Liga geredet.
Und das sieht überhaupt nicht danach aus. Und jetzt ist auch wieder ein Punkt, es sind noch 7 Spiele. Der HSV hat es gerade nicht in der eigenen Hand. Und der sieht mental nicht so aus, als könnte das umbiegen. Und dieser Verein hat so eine, ich nenne es mal, wir scheitern am Ende knapp in der zweiten Liga-Mentalität, dass das jetzt ganz, ganz böse enden kann und wieder auf Platz 4 enden wird, glaube ich nämlich.
Ja, so sieht alles danach aus. Wer sich darüber freuen würde, über den 4. Platz in der zweiten Liga, wäre Schalke.
Auf jeden Fall, ja.
Ich muss gerade mal gucken, wie die am Wochenende gespielt haben.
Ein 0-0, glaube ich. Die haben auf jeden Fall nicht gewonnen.
Ja, aber nicht verloren. Das ist schon, so muss man das sehen.
Ja, die haben jetzt 31 Punkte. Das sind 2 Punkte auf dem Relegationsplatz und 3 auf dem Abstiegsplatz, meine ich.
Alter Schwede.
Die sind da ganz unten drin und die haben ganz, ganz große Probleme. Und du kennst ja meine Sympathie für Schalke, deswegen möchte ich jetzt ganz schnell weitergehen.
Ja, hier, Social Media, LinkedIn. Weißt du, was Thomas Meckle jetzt macht? Weißt du auch, wo Thomas Meckle übergespielt hat?
Boah, ey, boah, sind wir hier bei Doppelsechs im Quiz, oder was?
Ja, so ein bisschen.
Also Thomas Meckle hat bei Pauli gespielt.
Wo noch?
Weiß ich nicht, der hört schon auf.
Ey.
Köln.
Nein, warte mal, ich bin ja gleich so weit.
Ach, das war Dirk Glottner, stimmt.
Seine Karriere ist angefangen beim FC Augsburg.
Boah, Alter, da bin ich gar nicht gewesen.
Ja, dann war mal bei S. Augsburg, nur, wer auch immer das ist, dann am FC Starnberg, wo auch, also hier am Starnberger See.
Stimmt, ja, ich wusste nicht, dass der aus Richtung Bayern kommt.
Dann ist er zu Pauli.
Ja.
Ein Jahr, dann 1860.
Stimmt, da habe ich noch dunkle Erinnerungen dran, dass der so ein blaues T-Shirt anhatte.
Ein Jahr.
Ja.
Dann 2 Jahre wieder Pauli.
Ja.
Dann zur Kogge.
Oh Gott, das hätte ich unterschlagen.
Für 475.000.
Ey, das war ja ein Blockbuster-Transfer damals.
Und dann, um 3 Jahre später ablösefrei wieder zu Pauli zu gehen.
Oh, ganz, ganz wilde Karriere. Für mich hat der 17 Jahre bei St. Pauli gespielt.
Ja, für mich auch.
Ja. Und danach hat er Meckle Baguettes mit Butter erfunden.
Ich dachte das schon vorher. Aber ich hab mir, der war ja dann auch mal hier so Mensch bei FC St. Pauli.
Funktionär.
Ja. Trainer Lizenzmannschaft, Geschäftsleiter Sport, Trainer U23 war auch mal.
Der war auch mal Trainer von einer normalen Mannschaft, also von der ersten. Ist der nicht sogar mit Pauli mal aufgestiegen als Trainer? War das nicht Thomas Meckle?
Nein.
Gut, wir wollen ja aber ganz woanders hin.
Naja, aber wusstest du, dass der auch Shareholder und Director of the Board of Dunfer Line Athletic FC ist? In Schottland?
Nein.
Ja, das ist er.
Warum?
Ja, weil er es kann. Und er ist noch Unternehmensinhaber bei Thomas Meckle Consulting.
Aha, da sind wir wieder bei der Butter. Ich ahn's doch.
Ja, geschäftsführender Gesellschafter bei TMP Bau- und Projektentwicklungsgesellschaft.
Ja, kann er machen.
Und steht da Gesellschafterin. Komisch.
Ja, das heißt aber so, glaube ich, das ist die juristische Einheit. Du heißt auch Verpächterin.
Achso. Bei DMB Beteiligungsgesellschaft MBH. Ja.
Ja.
Wahnsinn.
Viel Spaß.
Ja.
Aber krass, was so manche Spieler nach der Karriere aufziehen.
Ja, aber er hat irgendwo, ich glaube, Jackson Irvine auf dem Flughafen getroffen und das einfach mal bei LinkedIn gepostet und ihm viel Erfolg gewünscht.
Ah, guter Mann. Ja. Guter Mann.
Ja. Und Jackson Irvine?
Ist ihre. Ja. Oder?
Nein, Australier.
Der ist Australier?
Ja,
das hätte ich nicht gewusst.
Ultra Oldschool-Drip, ne?
Ja, sein Swag kenne ich.
Hat so eine alte Adidas-Ballonjacke an. So mit 3 Streifen quer und so. Ultra. Der hat auch immer ganz geile Oldschool-Trikots.
Ja. Also sein Drip kenne ich, aber ich.
Ja, Christoph Kramer ist neidisch.
Boah, Christoph Kramer gestern bei der Baller League im Oberfemi Martins Newcastle-Trikot, ne? Da habe ich gedacht, brutal. Und letzte Woche in dem Oldschool...
Hat er nicht ein Vodafone hier...
Ja, die haben mir das von Nistelrooy-Trikot geschickt. Ja. Von 2002, 2003, glaube ich.
Ja.
So brutalste Menü-Trikots aller Zeiten.
Ja.
Das habe ich auch noch einmal mit Paul Scholes hinten drauf.
Paul Scholes, Wahnsinn.
Ja. Weiß nicht, ob mir das noch passt. Vielleicht suche ich das mal für eine Folge raus.
Ich hatte letzte Woche Donnerstag beim Training Bastian Schweinsteiger Trikot an. Ne? Weil wir sind ja quasi Europameister.
Ja.
Kann man es auch mal im Fußballtraining zeigen. aus 2014. War auch sehr eng.
Klar.
Ich wurde auch gefragt, na, ist ja ganz schön eng, ne? Sehr gut. Ist ja auch aus 2014.
Passform. Das ist bestimmt das Authentic. Das ist alles Passform. Aerodynamik.
2014, 10 Jahre vorbei.
Ja, frag nicht, wo die Zeit geblieben ist.
Ja. Apropos Zeit.
Last Minute in Leverkusen.
Ja.
Oh, Übergänge. Themenblock Bundesliga.
Ja.
Also, mit den Themenblöcken muss ich mich noch dran gewöhnen, aber ist gut.
Ja. Leverkusen. Brutal. 88. und 90 plus. 2, 3.
3, ja. Und soll ich was sagen? Ich saß mit Axel auf dem Sofa. Wir haben das geguckt. Und er so, boah, ja, diesmal Leverkusen. Und immer wieder haben sie hingeschaltet. Und Leverkusen hat da Handball gespielt gegen Hoffenheim. Und angerannt und hier und da. Und jetzt waren sie bei 30 Torschüssen, bei 35 und so weiter und so fort. Und ich so, boah, die verlieren. Die verlieren. Jetzt ist es soweit. Hoffenheim ist der Gegner. Ich so, die verlieren nicht. Die verlieren auf gar keinen Fall. Die gewinnen noch. Und er so, nein, die gewinnen nicht. 88. Minute, Andrich macht das 1-1. Siehst du, okay, immerhin noch unentschieden. Ich so, nee, die gewinnen. Alles gut. Mach dir keinen Stress. 3 Minuten später, Tor in Leverkusen. Ich so, ich hab's dir gesagt. Zack, hier, die Kachel bei Sky geht auf. 2-1, schick. Ja, die Mentalitätsmonster, die Leverkusener.
Ja, die haben einfach die Attitude. Ich glaube, Andrich hat das gesagt. Die haben halt einfach die Gewissheit in die Mannschaft, in das Vertrauen, in deren Fähigkeiten, dass sie jedes Spiel zu jeder Zeit immer noch gewinnen können.
Ja, ein unfassbares Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Ja.
Wie hat Jonas Hofmann es genannt? Leverkusen.
Was?
Leverkusen. Ach so, für spät und Kusen. Boah, ja. Ja. Wortspielakrobat, der junge Mann.
Ja, zum Glück arbeitet er nicht in der Marketingagentur.
Vielleicht nach der Karriere. Jonas Hofmann wäre der Typ?
Ja. Ja, wäre er, weil er hat ja auch Subway-Filialen.
Ah, echt, ja?
Ja, hat er. Ja,
krass.
Aber ja, schauen wir mal.
Aber Leverkusen hat das noch gewonnen und wie wir gesagt haben, einfach dieses Urvertrauen, dieses Selbstbewusstsein und das macht die ganz, ganz gefährlich.
Ja gut, ja.
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 Willst du einen Funfact dazu hören?
Ja, immer.
Leverkusen hat mehr Punkte als Bayern letztes Jahr als deutscher Meister.
Jetzt schon?
Ja, Leverkusen hat 73 Punkte und Bayern hat letztes Jahr an 71 den Titel gewonnen. Boah. Und wir haben noch 7 Spiele.
Boah.
Wenn Leverkusen die alle gewinnt, haben die 94 Punkte.
Boah, ey.
Ja, und wenn sie 6 aus 7 gewinnen, haben sie 91 und würden damit den Punktrekord von Bayern einstellen.
Hoffentlich.
Ja, das ist ja brutal. Also wird auf jeden Fall eine Top-3-Bundesliga-Saison. Ich könnte mir eben nur vorstellen, dass sie vielleicht 1 verlieren, wenn sie als Meister feststehen.
Ja, das kann ich. Ja.
Dass du da dann einmal kurz den Spannungsdip hast, aber sonst sehe ich das als ganz, ganz, ganz schwer an.
Ja.
Weil es sind jetzt ja 13 Punkte. Hast du noch inhaltlich was zu Leverkusen? Sonst würde ich mich.
Nur Maxi Bayard getroffen, ich freue mich.
Sehr gut, sind alles Punkte. Punkte.
Ja, ansonsten würde ich weitergehen.
Dann lass uns weitergehen. Wollen wir chronologisch im Spieltag bleiben? Und wollen uns darüber unterhalten, dass Wolfsburg einen neuen Trainer hat?
Ja, Ralle. Ich will den immer Felgenralle nennen.
Ist er ja aber gar nicht.
Nee, ist er nicht, weil das ist Ralf Gunnisch.
Ja.
Der Sohn, Experte, Kommentator, whatever.
Mindestens das, wenn nicht mehr.
Ja. Aber ja, Ralle, was mit Wind?
Habe ich mich auch gefragt, setzt er nicht drauf. Aber der neue Trainer hat recht, hat gleich direkt eine Stammformation etabliert und gewinnt 2-0 in Bremen.
Das war Doppelspitze mit Behrens und?
Jetzt fragst du mich was, ich habe das in der Konferenz geguckt. Niko Kovac ist ja nicht mehr Trainer, Wolfsburg ist mir egal.
Ja, warte, ich recherchiere gerade.
Die Bundesrasenschau Live-Recherche, Recherche.
Ja. Ah, ja, da habe ich gedacht so, wer ist das? Seit wann spielt er bei Wolfsburg? Wie viele Spiele hat er in der Bundesliga gemacht? Das ist der gute Herr Armin Saar.
Ach, der, ja, klar.
Ja, und hat schon 11 Spiele gemacht, diese Saison.
Ja, es gibt immer so Spiele, die da durchrutschen.
Ja, aber Kickernote 4,38.
Dann hat er noch nicht so viele gute Spiele gemacht diese Saison.
Na gut, Niko Kovac war Trainer.
Ja, erster Sieg dieses Jahr für Wolfsburg in Bremen. Und wir haben da ja zwei kontroverse rote Karten. Hast du die gesehen?
Nee, ich hab nur The German Klassiker und Leverkusen gesehen.
Okay, dann bringt's nicht.
Highlights.
Kann ich empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Boah, ja, weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Also Zauberfußball wird das in Wolfsburg nicht mehr. Auch mit Rasenhüttl nicht.
Nee, du, ja, das ist klar.
Ja. Wollen wir zum German Klassiker kommen?
Oh, unbedingt. Lief leider nicht im Planetarium.
Das ist sowieso so ein Skandal. Was machst du, wenn der Klassiker läuft im Planetarium? Im Nachhinein muss ich aber ehrlich sagen, war gut, dass du da warst.
Ja, ja. Also nächstes Mal, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, ja, da lade ich meinen Schwager ein ins Planetarium.
Dann läuft's wenigstens. Es war ehrlicherweise ganz angenehm, es zu gucken, ohne jemanden, der dir ins Bild springt, wenn er die in ein Tor schießt.
Ja.
Ja, also ich sag mal so, die Laune in der Casa Funke war okay, wurde dann richtig gut und dann kamen wir vom Griechen wieder und dann wurde sie mit zunehmender Spieldauer immer schlechter.
Wann wart ihr beim Griechen?
In der Zwischenzeit.
Ja. Wo wart ihr, bei welchem Griechen?
Bei dem bei Axel um die Ecke, ich weiß nicht,
Astarkos?
Wie der heißt. Kann sein, ja. Der, wenn du rausgehst und dann links am Eppendorfer Weg.
Ja, es ist Taverna Astarkos.
Ja, genau.
Jana.
Ja. Ja, der ist wirklich gut. Also ich muss sagen, Giros unbezahlte Werbung war lecker, aber hat dann dazu geführt, dass dieses Spiel wirklich zum Trauerspiel wurde, weil es war eine fußballerische Offenbarung, die ich nicht verstehe, dass diese Inkonstanz, an die habe ich mich schon gewöhnt bei Bayern jetzt in dem Jahr unter Tuchel, aber in jedem großen Spiel vercoacht er sich und Dortmund hat nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber der Matchplan war wirklich gut von Dortmund, wirklich stringent. Und du hast gesehen, die haben im positivsten, im gelobtesten Sinne mit Mann und Maus verteidigt, aber die haben als Team, im Kollektiv richtig gut funktioniert. Jadon Sancho hat mitgearbeitet, ein Karim Adeyemi hat mitgearbeitet, ein Füllkrug hat gutes Pressing gespielt, die haben tief die Räume besetzt, die haben, ja, dann war das halt mal eine Sechserkette hinten. Aber das hat aber nichts passiert.
Ja.
Dann haben sie sich schnell und gut umgeschaltet.
Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert?
Na?
An den Fußball von SC Freiburg.
Ja, ja. Ich hätte jetzt Premium Union Berlin gesagt, aber...
Boah, nee.
Ja, deswegen habe ich es nicht gesagt.
Das ist das noch ein bisschen besser.
Ja, deswegen, SC Freiburg ist der passendere Fußball, weil der immer noch spielsituationsabhängiger besser ist.
Ja, genau.
So, aber und Spielverlauf, besser an den Spielverlauf angepasst, ja, so muss man also sagen.
Immer ehrlich, direkt, vornehmlich Konter, eher wenig Ballbesitz, wenn Ballbesitz, unbedeutender Ballbesitz, kein Leckerbissen, aber irgendwo am Ende doch irgendwo erfolgreich.
Und das war's. Wie gesagt, also wenn man das positiv formulieren will, hatte Dortmund fast nur gewinnbringenden Ballbesitz und sonst haben sie Bayern den Ball überlassen, weil du genau gemerkt hast, ja, die können damit eh nicht viel anfangen. Ja, theoretisch hätte Bayern ein Tor machen können. Die hätten auch einen doppelt oder dreimal so hohen XG-Wert am Ende des Spiels. Aber sie haben eben keins gemacht und sind dann zweimal in sehr, sehr starke Umschaltsituationen gelaufen. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich da bin, ich war am Anfang der Saison Fan. Ich habe mich sehr positiv über den Transfer geäußert, aber Konrad Leimer hat kein Bayern-München-Niveau. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe wirklich gedacht, kann er packen?
Fehlt dir am Samstag ein Pavlovic?
Ja, komplett.
Das ist verrückt. So wie so ein 19-Jähriger fehlen kann.
Ja, aber der hat gefehlt, weil der eben wahrscheinlich genau diese Idee gehabt hätte, mal einen öffnenden Pass zu spielen, mal eine Linie zu brechen. Und man hat es ja gesehen, Bayern ist gegen Darmstadt in Rückstand geraten und dann durch eine sehr starke Einzelaktion von Pavlovic mehr oder weniger wieder zurück ins Spiel. Und genau dieser Impuls aus der Tiefe des Spielfelds heraus hat gefehlt. Weil in der ersten Halbzeit hat mir zum Beispiel den Leon Goretzka noch sehr, sehr gut gefallen. In der zweiten umso weniger. Und dann hast du noch den Faktor Alphonso Davies, der einfach sehr, sehr viel toten Ballbesitz hat in hohen Positionen und daraus nichts macht. Und dann defensiv die fehlende Qualität nicht mehr so kaschieren kann wie vor 3-4 Jahren. Klingt irgendwie komisch, weil er erst irgendwie 23 ist oder so. Aber ich bin inzwischen geneigt zu sagen, das passt nicht und du brauchst einfach einen Spieler, der giftiger und böser ist. Also wenn du mir jetzt vorschlägst, Alphonso Davies gegen Theo Hernandez zu tauschen, dass du Alphonso Davies für einen guten Preis an Real Madrid verkaufst und da das Geld ein bisschen mehr in Theo Hernandez reinvestierst, unbedingt, ich hole den aus Mailand ab.
Würde ich auch machen, weil der ist ja, wie alt sind die Hernandez-Brüder?
Also Lukas der Ältere.
Ja, okay.
Theo ist 2 Jahre jünger, Theo müsste 25 sein.
Was?
Ja.
Der kommt mir vor wie Ende 2030.
Ja, aber der hat schon mit 17 bei Atletico gespielt, ist dann ja zu Real gegangen und war ja mit 19 schon bei Real.
Krass.
Ja, und der spielt jetzt auch schon 3-4 Jahre bei Milan.
Für mich spielt er 7 Jahre bei Milan.
Ja, das ist völlig absurd, aber der ist erst Mitte 20.
Ja, würde ich auch machen. Damit sie auch nicht ihren Matzen kaufen.
Das wäre meine zweite Alternative, wobei der mir dann defensiv wieder vielleicht ein Tick zu schwach ist, eben für
ja, definitiv Spiele. Wenn immer Theo Hernandez ihren Matzen vorziehen, weil ihren Matzen ist halt offensiv gut, defensiv ist halt nicht so.
Nee, weil der ja grundsätzlich vom Spielertyp her auch offensiver spielen wollen würde.
Ja, genau. Der ist, was ist das Pendant? Das, was Ryerson, wie auch immer genannt wird, defensiv zu viel hat, hat Madsen zu wenig. Und was Madsen offensiv zu viel hat, hat Ryerson offensiv zu wenig.
Das finde ich grundsätzlich oft gar nicht so schlimm, weil wer hat in den besten Alfonso Davis-Jahren Rechtsverteidiger bei Bayern München gespielt?
Warte mal. Muss überlegen, wer hat da rechts gespielt? Lahm nicht. Kimmich nicht.
Ja, genau. Der eigentlich eher ein Innenverteidiger ist und der ja defensiv stärker ist als offensiv.
Ja, aber ich fand ihn offensiv gar nicht so kacke.
Nee, ist er, also, ist er auch nicht.
Das, was er. Natürlich hast du da, kannst du keine riesen 1 gegen 1 Situation von ihm erwarten, aber das, was er offensiv gemacht hat, war immer gut.
Ja, das war solide, hatte Hand und Fuß, aber trotzdem war er defensiv stärker als offensiv und hat so dieser Kette einfach immer ein bisschen mehr Balance gegeben.
Ja, stimmt.
Und du konntest die, ich sag mal, besser asymmetrisch aufbauen, um hier im Fußballjargon weiterzuarbeiten.
Ja.
Und das fehlt so ein bisschen, deswegen wäre ich da geneigt zu sagen, man könnte vielleicht da über eine Veränderung nachdenken. Aber lass uns nochmal kurz über Dortmund sprechen, weil Dortmund kommt gerade ein bisschen kurz, weil die haben ja das Spiel gewonnen. Die haben ein wirklich gutes Spiel gemacht, weil sie den richtigen Matchplan hatten. Ist das die Wende für Edin Terzic? Willst du, dass es die Wende für Edin Terzic ist?
Ich freue mich, dass sie gewonnen haben. Alles super, alles schön, alles toll. Ist es gut für die Entwicklung der nächsten 2-3 Jahre? Nein, ist es nicht.
Erster Sieg seit 5 Jahren gegen Bayern.
Ja.
Erster Sieg in München seit 10 Jahren.
Ja, aber du entwickelst dich nicht, also die Weiterentwicklung siehst du irgendwie nicht, finde ich. Also ja, du gewinnst halt jetzt, hast halt fast keine Spiele gewonnen, verloren, aber das ist nicht, mich catcht der Fußball einfach nicht.
Das ist,
und ich habe ja mal gesagt, so ey, gib mir einen Trainer, der erfolgreich ist, mag ich, aber Terzic ist ja auch so, ja, er ist so semi-erfolgreich, weißt du?
Er ist immer so erfolgreich, dass es gerade reicht.
Ja, genau. Und nicht so erfolgreich.
Genau, und er schafft
es nicht mal, nicht Zielerreichung 100%, aber bei 90, 95, wo du sagst, ja, ist okay, mein lieber Edin, du, das wird noch.
Ja, ist,
aber
ist so gut, kannst darf ja, aber gerne noch einen Tick mehr kommen.
Ja, das ist aber so, auf Dauer ist es auch nicht gut.
Nee, auf Dauer versandet das, glaube ich, so ein bisschen oder gerät in so einen Einheitsflow.
Ja.
Dass es dann vielleicht nicht so spannend ist. Es bleibt auf jeden Fall interessant zu beobachten.
Ja.
Weil Edin Terzic ja immer die Sachen schafft, die Borussia Dortmund anstrebt und man weiß immer nicht so genau, warum. Weil, ja, die Saison, die Hinrunde war nicht so gut, die Rückrunde ist super. Letzte Saison sind sie fast Meister geworden, Bayern geschlagen, Champions League Viertelfinale, all das erreicht Edin Terzic ja.
Ja, irgendwie leider ja. Aber
nee. Einer von euch, aus der Kurve.
Ja, ist ja gut. Ich habe noch mal ein anderes Thema. Und zwar, warte, ich bin, da ist es. Hast du den BVB-Post gesehen zum Sieg?
Nein, ich folge dem BVB ja nicht.
So, dann zeige ich dir mal was. Kannst du ja sehen, ne?
Ich sehe es gerade, ja. Ist das provokant. Nee, der ist Bayern-Fan. Der ist Bayern-Fan. Geh mal drei zurück. Nee, noch ein hier. Der ist Bayern-Fan. Das kann sein. Sanchos Geste verstehe ich nicht.
Es ist hier W-Win. W-Win.
Okay.
Ja, was macht das mit dir?
Gar nichts. Ich finde es geisteskrank unsportlich. Man verhöhnt nicht das Logo
ich des Gegners. So, ich habe gedacht so, ey Leute, ihr könnt doch Fotos machen, ihr könnt euch freuen, ihr alles auf dem Platz, alles super, alles toll. Aber ihr könnt nicht in diesen Gang gehen, da diese scheiß Treppe hochgehen und vor dem Bayern-Logo da jubeln. Ja, könnt ihr auch machen. Könnt ihr auch ein Foto machen. Schickt das deinem Vater, deiner Mutter, deinem Sohn und sonst was. Aber post es nicht auf Social Media. Das machst du nicht. Auch wenn du nach 5 Jahren mal gegen Bayern gewonnen hast. Das gehört sich einfach nicht.
Nee, finde ich auch. Geh ich vollkommen mit und finde ich gut, dass du das so siehst. Weil, machst du einfach nicht. Das ist so ein bisschen so doof gesagt, so Ehrenkodex unter Fußballern.
Es ist genau das gleiche wie, wer war das bei der NFL, der immer auf den Logos getanzt hat da? War das noch einer? Oder ja. War es Pittsburgh oder war es, Odell war es nicht, oder?
Der AJ Brown war das so.
Ja, oder so. Das machst du einfach nicht.
Nee, das war hundertprozentig AJ Brown, der halt irgendwann von irgendwelchen Bild-Secondaries da runtergeprügelt wurde oder so.
Ja. Das ist genau das Gleiche. Das machst du einfach nicht. Was soll sowas?
Ja, finde ich auch. Wie gesagt, du trittst auch nicht auf das Logo von anderen. Deswegen, wenn du bei großen europäischen Vereinen Stadionführung machst, das Logo ist immer abgedeckt und eingerahmt. So, ja, du trittst nicht aufs Logo und du machst auch keine Jubelfotos davor.
Nee. Also,
mach das vor der Kurve, mach das überall, nur vielleicht nicht da.
Nee, absolut nicht.
Mach's in der Kabine. Und wenn da dann Bayern-Logo im Hintergrund ist, ist das so.
Ja,
aber genau. Das ist schon ein bisschen falscher Ehrgeiz.
Ja.
Muss ich auch sagen.
Finde ich auch nicht in Ordnung. Bundesliga, haben wir da noch was? Wolltest du noch über Freiburg-Gladbach sprechen? Weil wir sind hier, wir müssen auf die Tube drücken.
Ein bisschen, ja, 20 Minuten sind wir durch. Weil ich habe mich ein bisschen im Vorfeld, weil wir haben in letzter Zeit öfter mal über Freiburg gesprochen, auch wegen Christian Streich, und wir haben ja Gladbach zur Wundertüte der Liga auserkoren. So ein bisschen. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, ja, das stimmt auch. Und jetzt kann ich empfehlen, Calcio Berlin hatte die gleiche Idee wie ich. Die haben es ein bisschen sehr intensiver gemacht. Aber was ist eigentlich in Gladbach los? Warum hat Gladbach 28 Punkte nach 27 Spielen? Warum sind die so dicht über der Abstiegszone? Warum ist Seoane noch da? Und was läuft da eigentlich schief? Und jetzt meine erste Frage an dich. Wann hat Gladbach das letzte Mal 2 Spiele hintereinander in der Bundesliga gewonnen?
Letzte Saison?
Nee.
Vorletzte Saison?
Ja.
Was?
Ja. Und ich kann es dir sagen, es ist ziemlich genau 2 Jahre her, am 11. und 18.03.2022. Back-to-back-Siege 2:0 gegen Bochum und Hertha. Die haben in der ganzen letzten Saison nicht 2 Spiele am Stück gewonnen. Und diese Saison auch noch nicht. Und das ist für mich das Prädikat Wundertüte. Und jetzt muss ich meinen Spickzettel zur Seite holen. Man wird es wunderbar sehen. Da ist er. Aber Gladbach hat sich die letzten Jahre wirklich stagniert, runtergewirtschaftet und irgendwie so ein bisschen Identität und Stringenz verloren. Und ich finde, das sieht man jetzt langsam, weil sie den Kader nicht weiterentwickeln konnten und nicht selbst wieder auffrischen konnten, weil sie zu lange an Spielern festgehalten haben, bis man sie ablösefrei verloren hat. Den Thuram ist ablösefrei weg, Benzebaini ist ablösefrei weg, Jonas Hofmann für 10 Millionen ist auch ein Scherz.
Ja.
So, und das sind halt Spieler, die bei Transfermarkt Millionen an Marktwert hat und man hat keinen Gegenwert dafür bekommen. Man sieht, wie gut Markus Thuram jetzt ist bei Inter.
Baller.
Absoluter Baller. Jonas Hofmann auch als Schlüsselspieler in Leverkusen. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass Gladbach die Identität fehlt. Und jetzt frage ich dich, wie viele Trainer hatte Gladbach in den letzten 3 Jahren?
Seoane. Och, man ist so schlecht in solchen Sachen. Wer war noch da? Seoane ist schon 1,5 Jahre jetzt hier da, ne?
Nee, die haben jede Saison in den letzten 3 Jahren einen neuen Trainer gehabt. Adi Hütter war Trainer.
Ganz am Anfang, ne?
Genau, das war der Nachfolger von Marco Rose. Dann kam Daniel Farke für eine Saison.
Stimmt.
Und jetzt ist Seoane. Und so hat man es irgendwie geschafft, dass dieser Kader jedes Mal wieder neu aufgebaut werden musste und überhaupt nicht mehr zur Spielidentität des Trainers passt. Und das ist einfach so ein Teufelskreis, in dem sich
Gladbach... Dann muss Seoane auch bleiben. Also
für Gladbach...
Um nicht nochmal... Also, du hast ja wahrscheinlich dann vielleicht noch 2 Trainer auf dem Payroll. Dann hast du einen dritten Trainer auf dem Payroll.
Nee, also tatsächlich nicht. Adi Hütter trainiert Monaco. Achso, und Daniel Farke trainiert seit dieser Saison Leeds United.
Okay, in der zweiten Liga. Glück gehabt.
Das hast du zum Glück nicht. Aber du hast natürlich einen Kader, der für alle 3 Trainer auseinandergebaut ist und so halb.
Ja, absolut durchgemixt.
Ja, und es ist die letzten 3 Jahre auch immer schlechter geworden. Spickzettel. Adi Hütter hat in der Bundesliga 1,35 Punkte geholt, Farke 1,26 und Ciobanu holt 1,04 Punkte.
Pff, ist nicht besser geworden alles irgendwie.
Nee.
Im Laufe der Jahre.
Nee, und der Kader ist immer schlechter geworden, man hat keine Gegenwerte. Also so erfolgreich Gladbach Mitte der 10er Jahre war, mit einem Lucien Favre, mit einem Dieter Hecking, so sehr haben sie sich auch wieder zurück Richtung graue Maus der Bundesliga gearbeitet.
Ja.
Und so ein bisschen. Und
das wird auch dauern, bis sie da wieder raus sind.
Ja, der Bruch war so ein bisschen für mich der Abgang von Marco Rose. Weil damit hatte man, glaube ich, nicht geplant, dass der seine Aufstiegsklausel zieht und dann nach Dortmund geht. Weil ja. Mit Rose hat man ja noch Champions League gespielt. Also sie war mit Rose in der K.O.-Phase der Champions League und jetzt haben sie 28 Punkte. Und das sind nur 4 Jahre. Also das ist.
Und welcher Spieler ist von der Zeit noch da? Außer das, Christoph Kramer?
Oh Mann!
Oh Mann!
Oh Mann! Toni Janschke. Der ist noch da. Dienstältester Bundesliga-Profi.
Flo Neuhaus?
Ja, ist auch noch da. Toni Janschke, dienstältester Bundesliga-Profi, gemeinsam mit Thomas Müller. Und wer auch noch da ist, ist Alisson Plea. Und Alisson Plea ist der wichtigste Spieler in Gladbach. Das Problem, was die aber haben, ist...
Vertrag läuft aus?
Nee, ist verletzt. Okay. Fast schon die ganze Saison.
Okay, aber ja, das ist bitter.
Es ist sehr, sehr bitter. Und ich weiß nicht so ganz, was da die Lösung sein könnte für Gladbach, weil es so ein schleichender Prozess in die Bedeutungslosigkeit ist. Es ist kein dieses ganz, ganz große Abschmieren wie Schalke, aber es ist so ein bisschen im Hintergrund passiert und ist gerade nicht so gut aus.
Nee. Was wären deine Ratschläge an Gladbach?
Erstmal nicht absteigen.
Guter Ratschlag.
Ja, find ich gerade nicht so.
Glaube ich auch nicht, dass das passiert.
Ich glaube es auch nicht. Vielleicht mal wieder 2 Spiele am Stück gewinnen. So, vielleicht die an Ceoane festhalten.
Ja, das ist mal ein Ratschlag.
Das ist ein Ratschlag. Dann die Mannschaft ein bisschen stabilisieren, weil Gladbach hat die viertmeisten Gegentore, glaube ich. 54, 52, 54. Ja. Sind also 2 pro Spiel. Das muss man sich auch mal vorstellen. So. Also irgendwie nur Darmstadt und noch irgendjemand hat eine schlechtere Abwehr. Also ja. Dann weißt du Bescheid, ja. Wo du stehst.
Ja, ich glaube, Gladbach ist einfach gut beraten damit, einfach dann auf, ja, du musst dich auf Ceoane verlassen und dann ein Gerüst drumherum bilden. Du hast nicht die großen finanziellen Möglichkeiten, also nee. Musst du das irgendwie, ja, ne, musst du ein bisschen dribbeln halt.
Ja. Wie hat der Sportvorstand gesagt? Gladbach ist nicht reich, aber gesund. Ich habe seinen Namen leider vergessen.
Firkus. Roland Firkus.
Nee, das ist der Sportdirektor. Der Sport, Geschäftsführer.
So.
Ach, Name ist mir entfallen. Aber das ist auch so, du hast halt nicht so viel Handlungsspielraum und Gladbach sollte sich vielleicht ein bisschen darauf einstellen, eher im oberen Bereich der zweiten Hälfte der Zweitliga, der Erstligatabelle zu agieren die nächsten 2-3 Jahre.
Ja, absolut. Ich schaue gerade, wer denn da... Mann, haben die viele Angestellte.
Das haben sie alle. Ja.
Performance-Manager haben sie auch.
Ja, ich fand es aber verrückt, um nochmal meinen Spickzettel abzuschließen, dass sie einfach...
Nils Schmadtke.
Ja, das kann sein.
Sohn von hier... Wer ist der andere Schmadtke?
Jörg Schmadtke.
Ja, ja. Also glaube ich. Also ich gehe mal rauf. Da steht's nicht. Aber kann mir vorstellen, weil er vorher beim VfL Wolfsburg Leiter der Scouting-Abteilung gewesen ist.
Im Zweifel ist er das.
So, geh mal auf dein Spielerprofil, da sollte es eher drauf. Ja, Sohn von Jörg Schmadtke.
Ja.
Ja. Also, toi, toi, toi.
Schauen wir mal. Wir lassen ein Auge drauf, aber das wollte ich mal ein bisschen in 3 bis 5 Minuten mit ein paar Fakten featuren. Und damit können wir meinetwegen zum nächsten Themenblock kommen.
Ja, International.
International Football. Und der erste Block ist ja prädestiniert für dich. Viel Spaß.
Ja, ja.
Ich mach den zweiten.
Ja. Bilbao hat leider gegen Real verloren.
Ja, heißt kein Finale?
Nein, das war ja in der Liga.
Achso, das war in der Liga.
Nee, sind schon im Finale, das nächste Woche Samstag um 22 Uhr stattfindet.
Gegen
RCD Mallorca.
Die sind im Finale? Das ist ja gut.
Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann dadurch, also einen Titel gewinnst, ist relativ hoch. Und dass du international spielst, ist auch relativ hoch. Aber es ist auch relativ hoch, dass du in der Liga international spielst. Ich muss mal kurz nebenbei herschauen, wie dann vor gestern Abend hat Atletico Madrid gegen Villarreal gespielt, wie die gespielt haben, weil vielleicht haben sie dann doch nicht...
2-1. Atletico 2-1 gewonnen.
Okay, dann sind sie doch...
Axel Witzke hat ein Tor gemacht, alter BVB-OG.
Ja, dann sind sie doch Fünfter. Okay, schade. Ja, aber trotzdem...
in Europa League.
Ich habe mir die Highlights reingezogen und es wurde gesagt, Bilbao war die bessere Mannschaft im San Siro.
Im Santiago Bernabeu.
Sag ich doch.
Ja.
Upsi.
Ja, das kann gut sein.
Ja, es hat mich aber auch verwirrt, weil Real nicht in Weiß gespielt hat.
Nee, die haben in den coolen hier Yoshi Yamamoto-Trikots gespielt. In den Wild Threes.
Ja, genau.
Ja, die sind brutal, sehen die aus.
Echt?
Ja.
Ja, ich in Highlights konntest du nicht so sehen.
Ja, bei EFC eine Special-Version, wo der Drache leuchtet. Da sind wir jetzt schon.
Der Drache leuchtet, super.
Ja,
gibt Leute, die es kaufen. Mein Neffe wird es feiern, wenn so ein Drache leuchtet.
Siehst du? Ja. Also Real Madrid-Trikot kaufen.
Ja, vielleicht wird er ein Real Madrid-Fan statt Bayern München. Wäre okay.
Wäre besser zumindest.
Ja, ja, würde ich mich mit anfreuen. Kein Problem.
Vielleicht ein Mbappé-Trikot?
Oh nee, der kriegt den Toni Kroos oder Antoni Rüdiger.
oder er kriegt den Kreisliga-Toni von letzter Woche.
Kreisliga-Toni von letzter Woche?
Ja, du, mit Schröder hinten drauf.
Ich war ja doch kein Kreisliga-Toni letzte Woche. Oder? Warte.
Nee, die Woche davor. Immer zwischen Sechs und Innenverteidigung.
Ja, also meinst du Kreisliga-Toni Rüdiger oder Kreisliga-Toni Kroos?
Im Zweifel beides.
Beides. ja, das war schon aus Spanien.
Dann lass uns noch zum letzten Thema kommen.
Also Italien können wir skippen, weil.
War nix.
Ist
durch.
Also Bologna überrascht mich gerade ein bisschen, aber also schon die ganze Zeit, aber ja, sind weiter auf Kurs.
Ist weiter auf Kurs, aber das ist ehrlich gesagt so spannend, das sollten wir vielleicht mal in einer der nächsten Folgen vielleicht mal 5 bis 7 Minuten etwas intensiver featuren.
Ja, heute haben wir keine Zeit mehr.
Nee, und ich habe auch nichts vorbereitet. So ehrlich, Running out of time. Premier League, Topspiel. City gegen Arsenal, 0-0.
Ja, hast du geguckt?
Highlights tatsächlich, weil ich war Steak essen. Aber ich fand, war gut, ja. Die Bedeutung für die Liga ist viel richtungsweisender als das Spiel und die Idee, die Arteta verfolgt hat, mit dem Ergebnis.
Ja, klemm ich auf.
Also erstmal Liverpool gegen Brighton gewonnen und ist damit jetzt alleiniger Tabellenführer, 2 Punkte vor.
Ja.
Aber meine Theorie, es ist mir eine Theorie. Letztes Jahr war Arsenal ja lange, lange vorne und sah so aus, als hätten sie eine realistische Chance, Meister zu werden. Das Ganze ist gekippt, als sie in der Rückrunde gegen City gespielt haben und die 3-0 aus dem Stadion geschossen haben. So.
Ja.
Und da hat Arsenal versucht, mitzuspielen, das überhaupt nicht geklappt hat und die sind von City an die Wand gespielt worden. Dieses Mal sind die da rausgegangen, haben gesagt, ja, wir nehmen die 0, ne? Also wenn euch nichts einfällt...
Destruktiv?
Also für Arsenal-Verhältnisse. Nennen wir es mal kontrollierten Defensivfußball. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich jetzt eine Theorie aufstelle, dass das genau der Gameplan von Arteta war, der sich gesagt hat, ich nehme das 0-0, und wenn ich Glück habe, mache ich halt einen Standard- oder ein Kontertor, aber lieber das 0-0 nehmen und die theoretische Chance erhalten, einen Punkt vor City bleiben und den auf den Long Run setzen, als in diesem einen Spiel versuchen, sie zu overpacen.
Ja,
und sie irgendwie versuchen
und dann
zu
die Gefahr zu laufen, dass du so extrem hergespielt wirst, dass das eine Demontage wird und dann bist du mental auch gebrochener, als wenn du 0-0 spielst.
Genau, und auch du alleine, wenn du es verlierst, weil du dann ja 3 Punkte, also es sind 6 Punkte
auch,
spielst.
Auch das.
Ja.
Mein Gedanke war weg. Genau, und du gewinnst die Meisterschaft nicht in diesem Spiel, sondern du hast danach ja immer noch Spiele, die du gewinnen musst.
Ja, genau, weil in der Premier League sind noch 9 Spieltage.
Ja, und das hat mich auch gewundert, das ist total viel.
Ja, die haben jetzt aber englische Woche, die spielen jetzt Dienstag direkt schon wieder und Mittwoch.
Ja, die spielen ja auch gerade irgendwie, habe ich eben gerade bei Kicker gesehen.
Ja, ach stimmt, heute ist ja Dienstag, ich bin noch ein bisschen durcheinander wegen Ostern und wegen neuer Name und Release und so weiter und so fort. Genau, die spielen gerade und das, glaube ich, war die Idee von Arteta, was wieder zeigt, der hat sich als Trainer weiterentwickelt. Und wäre es mir jetzt diese Saison wichtig, aber zum Glück bin ich ja nicht so ein verkopfter, versteifter Bayern-Fan und sag, ja, die Saison ist eh gelaufen, muss ich mich nicht weiter inhaltlich mit auseinandersetzen, soll Arsenal doch weiterkommen. Meinetwegen. Kommt Arsenal weiter.
Ja, okay.
So. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil die einfach so krass Bayern-Trauma haben, aber wenn, lass sie doch weiterkommen und vielleicht hat Arteta einen intelligent genugen Matchplan, um weiterzukommen. Weil weiterkommen und in Anführungsstrichen im Rennen bleiben ist oft manchmal besser, als sie zu besiegen.
Ja, es ist auch so, da bin ich voll ganz bei dir. Jetzt haben wir International Bully abgehakt. Wir müssen
noch tippen.
Naja, bevor wir tippen, müssen wir noch Spieler wählen, Kollege.
Stimmt. Spieler des Spieltags Bundesliga.
Wen nehmen wir da?
Ja, ich möchte zwei ins Rennen schicken.
Na?
Tim Kleindienst.
Stimmt, zweimal genetzt.
Ja, die hätten fast gewonnen gegen Stuttgart und...
Ja, boah, ey, ich saß im... Wo saß ich denn? War ich Sonntag?
Du warst viel unterwegs über Ostern.
Ja, viel zu viel. irgendwo, wo war ich denn? Genau, ach, da war ich gerade... Ja, genau, in Warendorf, bei Schwiegereltern, in der Nähe vom Geburtsort von Ole Zeissler. Zeissler ist der?
Ja.
Ja, ist das der...
Herausgeber.
Herausgeber.
Der ehemalige Herausgeber.
Der ehemalige Herausgeber. Geackert beim TuS Freckenhorst. Dort in der Nähe. Genau, dann habe ich halt geguckt. So, oh geil, Ticker 19. Minute, 3-2 Heidenheim, geil. Und ich, mein Arbeitskollege ist Stuttgart-Fan, kommt er her. Und ich so, schreibst du ihn jetzt? Nee, lieber nicht. Ja, doch nicht. Schon getippt? Ah, nee, warte ab. Nochmal einen Ticker geguckt, 3-3, okay, schreib's nicht.
Gut, dass du gewartet hast.
Ja, aber ja, Klim Dein...
Mein anderer Call ist Mats Hummels.
Ja, Mats Hummels, ja, auf jeden Fall.
Ja, es muss den Dortmunder sein.
Ohne Wenn und Aber, Hummels.
Ja, die Pike der Nation.
Ja.
Gegen Eric Dier.
Ja.
War tatsächlich spielentscheidend und der hat den Laden zusammengehalten.
Ja.
Es war natürlich auch ein Spiel...
Einer für die Nationalmannschaft?
Auf jeden Fall. Es war aber auch ein Spiel gemacht für Mats Hummels, weil, naja, Bayern war ja die ganze Zeit im Angriffsdrittel, aber hatte halt keinen Platz. Und so konnte Mats Hummels mit Auge, Stellungsspiel...
Alles
und
regeln.
Und dann konnten Gretchen mal grätschen und musste nicht so viel ins Laufduell. Ja. Also es kam ihm sehr entgegen, hat ihm gut gefallen. Mats Hummels, nehmen wir Mats Hummels?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann und, soll das werden.
Und international?
Da fragst du mich jetzt was. Und ich würde tatsächlich mit Rodrigo gehen, weil der hat einen Doppelpack gegen Athletic Bilbao im Topspiel in Spanien geschnürt. Und sonst haben wir nicht so viel.
Ich war dieses Wochenende viel unterwegs.
Dann nehmen wir Rodrigo.
Aber warte mal, ich sehe ja gerade Newcastle.
Newcastle 4-3 gewonnen.
Ja.
Man könnte auch Aaron Gordon nehmen, der hat nämlich 3 von 4 Toren
vorbereitet.
Anthony.
Stimmt. Ich bin eher für Anthony.
Ja.
Auch wenn er in der 90. Plus wieder gelb-rot bekommen hat, weil er hat auch immer gegen West Ham gespielt. Das sind auch 8er oder sowas.
Mhm.
Dann bin ich eher für Anthony Gordon.
Dann nehmen wir den. Aaron Gordon ist übrigens ein Basketballer.
Ja.
Bei Denver Nuggets.
Ja, und in Italien, nee, nehmen wir den.
Ja, dann soll es Anthony Gordon werden. Gut. Rodrigo hatten wir auch schon mal. So muss man ja auch sein.
Ja,
das
war
mal. Und die Mehrfachauszeichnung muss man sich extrem verdienen bei der Bundesrasenschau.
Absolut.
Ja, es sei denn, man heißt Harry Kane und war im alten Format öfter
und,
dran.
Und zerschießt die Liga.
Ja.
Bundesliga-Tippen. Ich habe mir aufgeschrieben, DFB-Pokal nicht vergessen. Aber da das Spiel aktuell läuft, können wir eigentlich...
Das brauchen wir nicht mehr tippen.
Na, eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Also Saarbrücken, Kaiserslautern läuft gerade, 18. Minute. Es steht 16. Minute, sorry, 0-0. Wie geht's aus?
4-3 nach Elfmeterschießen für Saarbrücken.
1-0 für Saarbrücken in der 85. Minute.
107. Minute, ja. Aber reguläre Spielzeit.
Ja. Ja, und morgen Leverkusen-Düsseldorf?
2-1 Düsseldorf. Das ist der Moment. Wenn Leverkusen stolpert, dann da.
Ja, ich sag aber 3-2 Leverkusen.
Ja.
Dann müssen wir in die Bundesliga schauen. Lass mich mal kurz was vorbereiten. Wir beginnen am Freitag. Frankfurt gegen Bremen.
Boah, Frankfurt enttäuscht mich in letzter Zeit auch so geisteskrank, ne? Bremen verloren. Boah, 1-1. Das sind Spiele, braucht wieder kein Mensch.
2-0 Frankfurt.
Du glaubst immer noch an die Frankfurter, ne?
Ja, die haben mal ein Tief, aber dann wieder ein Hoch und die geben den 6. Platz auch nicht mehr her.
Kann sein.
Ja, deswegen 2-0. Union Leverkusen.
Gute Frage. Ich sag dir hier im Union-Trikot sitzend, das ist auch ein absolutes Erfolgstrikot. 3-0 Leverkusen.
1-0 Leverkusen. Freiburg-Leipzig.
1-1.
2-1 Freiburg. Rose, tschüss. Mainz-Darmstadt.
Boah, das ist ja wirklich Not gegen Elend, Alter.
Nee.
Das ist in Mainz.
Ja.
3-1 Mainz.
2-1 Mainz. Aber wir trauen Darmstadt viel zu, die sollen ein Tor schießen.
Ja. Okay. Haben sie noch nicht so oft gemacht, aber ja, da kriegen sie es hin.
Köln-Bochum.
Boah, das ist ja noch so ein Spiel. 2-2.
Klassisches 1-1. Heidenheim-Bayern.
1-1. Es ist in Heidenheim und die sind nasty zu Hause.
Ja, sind zwar nasty, aber ich habe gelernt, nach einer Niederlage von Bayern gibt es eine Klatsche für den nächsten Gegner. Ich sag 5-0 Bayern.
Das ist ja grundsätzlich immer so gewesen, aber das strahlt Bayern aktuell nicht aus. Das strahlen die Bayern nicht aus. Das strahlen die Tore Bayern nicht aus.
5-0 Bayern, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dortmund-Stuttgart, Topspiel, 18:30.
Ist in Dortmund, ne?
Ja!
3-1 Dortmund.
Gehe ich mit. Hoffenheim-Augsburg.
Gottes Willen. 2-1
Augsburg. 3-1
Augsburg.
Wolfsburg-Gladbach.
Hat Gladbach gewonnen? Nee.
Niemals.
Ich überlege, ist schwer. 2-0
Wolfsburg.
Ja, ne?
Ja.
Ist ja 2-1 Wolfsburg, aber Wolfsburg gewinnt.
Ja.
Sehr gut.
So, dann sind wir am Ende der Bundesrasenschau.
Sehr gut, ne? Wie hat's euch gefallen? Wie hat's uns gefallen? Erstmal die Frage. Wir sitzen ja noch hier. War wie immer, ne? Aber trotzdem gut.
Ja, aber ein bisschen zu lang.
Ja, das stimmt. Aber das war auch die erste Folge, da dürfen wir ein bisschen länger sein. Ja. Ich muss jetzt am Ende noch was pluggen. Weil ich sage ja am Ende immer, bitte folgt uns und bewertet uns und so weiter und so fort. Ich weiß, grundsätzlich haben die meisten von euch das ja schon gemacht. Aber da das streng genommen, laut, weil Technik so ist, ein neuer Podcast ist, bitte auf Spotify nochmal gucken, ob ihr dem Podcast noch folgt, weil er jetzt Bundesrasenschau heißt, und ob eure Bewertung noch da ist. Sollte die nicht mehr da sein, bitte unbedingt machen.
Leute, bewerten, da gibt es ja gleich auch noch, nach dem Folgen-Release auch nochmal einen Post zum Link zum Podcast und auch nochmal ein Video, wie man das macht.
Ja, ganz, ganz wichtig, bitte unbedingt machen, weil das ist Technik. Ansonsten hat es uns Spaß gemacht. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Ciao.
Ciao.